Ja, es geht heute um einen Psalm, den ich ausgesucht habe. Am Donnerstag sind wir nach Hause gekommen. Übrigens Grüße auch von meiner Frau, die weitergereist ist am Freitag nach Island. Ihr Papa wird am Montagmorgen, also 97 Jahre alt, und sie wollte mit der Familie zusammen sein. Sie lässt euch herzlich grüßen. Ja, Psalm 25 habe ich mir am Donnerstag herausgesucht und ich habe gedacht, naja, wenn meine Stimme nicht da ist, dann mache ich halt eine ganz kurze Predigt. Das wird dann, und je mehr ich in diesen Text ging, ja, vielen Dank, ich habe mir auch schon ein Glas Wasser geholt, aber doppelt hält besser. Ich trinke auch was. Ja, gemeint, man könnte irgendwas abkürzen, ist irgendwie ein Irrtum und trotzdem versuche ich das. Lasst mich doch diesen Text zusammen mit euch lesen, Psalm 25. Lasst uns für die Schriftlösung auch noch einmal aufstehen. Psalm 25, ein Psalm von David. Da heißt es: Zu dir, Jahwe, erhebe ich meine Seele. Mein Gott, ich vertraue auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, lass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Gar keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt. Zu Schanden werden, die ohne Ursache treulos handeln. Jahwe, zeige mir deine Wege. Lehre mich deine Pfade, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich alle Zeit. Gedenke, Jahwe, an deine Barmherzigkeit und an deine Gnade, die von Ewigkeit her sind. Gedenke nicht an die Sünden meiner Jugend und an meine Übertretung. Gedenke aber an mich nach deiner Gnade, um deiner Güte willen, Jahwe. Jahwe ist gut und gerecht. Darum weist er die Sünder auf den Weg. Er leitet die Elenden in Gerechtigkeit. Er lehrt die Elenden seinen Weg. Alle Pfade Jahwes sind Gnade und Wahrheit für die, welche seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Um deines Namens willen, Jahwe, vergib meine Schuld, denn sie ist groß. Wer ist der Mann, den Jahwe fürchtet, der Jahwe fürchtet? Er weist ihm den Weg, den er wählen soll. Seine Seele wird im Guten wohnen und sein Same wird das Land besitzen. Das Geheimnis Jahwes ist für die, welche ihn fürchten. Und seinen Bund lässt er sie erkennen. Meine Augen sind stets auf Jahwe gerichtet, denn er wird meine Füße aus dem Netz ziehen. Vers 16. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Die Ängste meines Herzens haben sich vermehrt. Führe mich heraus aus meinen Nöten. Sieh an mein Elend und mein Leid und vergib mir alle meine Sünden. Sieh an meine Feinde, denn es sind viele und sie hassen mich grimmig. Bewahre meine Seele und rette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich vertraue auf dich. Lauterkeit und Redlichkeit mögen mich behüten. Denn auf dich harre ich. O Gott, erlöse Israel aus all seinen Nöten. Wir nehmen wieder Platz. Ja, dieses Gebet des König Davids lässt uns erkennen, dass er die Wahl getroffen hatte, den Weg der Gerechtigkeit zu gehen. Und seine leidenschaftliche Erkenntnis und Weisheit hatte sich bei ihm jetzt in eine leidenschaftliche Bitte verwandelt. Er sah die Not. Besonders wenn man den richtigen Weg ohne Gott geht, dann erkannte er eine große Not. Aber er erkannte auch Not in seinem Leben. Ihr Lieben, der Weg des Gerechten ist äußerst beschwerlich. Und den Kurs zu halten ohne Gott ist unmöglich. Es ist ein Weg, der oft notvoll ist. Das Wesen des Weges der Gerechten ist seine Schwierigkeit. Er ist oft notvoll, vor allen Dingen, wenn man ihn ohne Begleitung und ohne Freundschaft zu Gott beschreiten will. Nun, die Psalmen sagen viel über den Weg des Gerechten und über den Weg des Gottlosen. Psalm 1 ein Wegweiser für den Weisen, der vor die Wahl gestellt wird, entweder den Weg des Gerechten zu gehen oder den Weg des Gottlosen zu gehen. Psalm 1 ist dieser Wegweiser, Psalm 25 ist der Begleiter auf dem Weg des Gerechten. Nun, wir alle kennen Entmutigung, wir kennen alle Schwierigkeiten in unserem christlichen Leben. Und diese Schwierigkeiten sind vieler verschiedener Art. Ja, wir leiden möglicherweise noch nicht wie so manche andere Christen, die um des Zeugnisses willen verfolgt werden oder gar getötet und gequält werden. Aber wir kennen alle das schmerzvolle Leben, wenn wir verspottet werden, wenn wir belächelt werden, wenn wir ausgegrenzt werden oder wenn wir sogar allein sind, wenn wir einsam sind, wenn uns keiner zu verstehen scheint. Wir kennen den Schmerz der Einsamkeit, weil wir uns bestimmte Dinge wünschen, die nicht erfüllt worden sind in unserem Leben. Wir halten uns treu an sein Wort und dennoch scheint es um uns herum wie eine Niederlage auszusehen. Und das war so schön, mit den Missionaren, übrigens mit 300 Missionaren in der Türkei unterwegs gewesen zu sein und mit Gleichgesinnten zusammenzusitzen und ermutigt zu sein, denn unsere Erfahrungen sind so ähnlich. Überall Schwierigkeiten, überall Rückschläge, überall Entmutigung, aber gleichzeitig auch überall Hoffnung und kein Aufgeben. Nun, dieser Psalm, ich habe ihn überschrieben, wie du inmitten von Not vertrauensvoll deine Seele zu Jahwe erhebst. Das Wie wird in diesem Psalm sehr deutlich beschrieben, wie du deine Seele zu Jahwe erhebst, dein ganzes Inneres. Und der Psalm von David zeigt uns verschiedene Weisen, wie du dein Herz, dein ganzes Wesen, ja deine Seele auf deinem noch oft lotvollen Weg zu Jahwe erheben kannst. Jemand, dessen Seele sich zu Jahwe erhebt, hat mit dem Irdischen abgeschlossen, weil er weiß, dass dort keine Hilfe dargeboten wird. Und eine solche Seele, ein solches Herz, eine derartige Person vertraut nicht auf Menschen. Er vertraut nicht sich selbst. Seine Seele als Christ erhebt sich heute vertrauensvoll über all das Irdische zu Jahwe, Gott. Und ein von Feinden umgebener Christ sucht das Angesicht seines Dreiein-Erlösergottes, dessen Name Jahwe ist. Und der Name Jahwe steht, wie ihr wisst, für sein unveränderliches Wesen, seine unveränderliche Treue. Er ist der bündnishaltende Gott. Seine Bündnistreue kommt in seinem Namen zum Ausdruck. Der belehrte Israelit und gerechte Israelit wusste so gut wie wir, dass Jahwe allein zuverlässig ist. Und David tat genau das. Er erhob seine Seele zu Jahwe, denn er war Gottes Wahl. Jahwe hatte ihn zu dem regierenden Fürsten über sein Volk gemacht. Und ihr erinnert euch an die Geschichte, wir können natürlich nicht zurück in die Geschichte gehen, ihr müsst eine gewisse Vertrautheit mit haben mit der Geschichte. Aber König Saul hatte versagt. Und in 1. Samuel Kapitel 13, Vers 14 lesen wir die Worte Samuels an den verworfenen Saul. Dort heißt es, Jahwe hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Dem hat Jahwe geboten, über sein Volk Fürst zu sein. Weil du, das Saul, du nicht gehalten hast, was dir Jahwe gebot. David, ihr Lieben, war ein Mann, der tat, was Jahwe gebot. Was für eine Auszeichnung, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein. Gehorsam war Davids Charakter und Gottes Vertrauen sein Wesen. Und uns ist viel von der Geschichte dieses Mannes bekannt, allen voraus seine wunderbare Erwählung und bestimmende Salbung durch den Propheten Samuel und der Bevorzugung gegenüber seinen älteren Brüdern, den Söhnen Isais. Wir kennen den Mut Davids im Kampf gegen Goliath. Ich glaube, jedes Kind kennt diese Geschichte, der sich für die Ehre Jahwe furchtlos verwendete. Die Berichte aus seinem Leben scheinen zunächst malerisch, fantasievoll aus einem Bilderbuch zu stammen. Aber das sind sie nicht. Diese Geschichten sind alles andere als das. Sie sind reale Begebenheiten eines von Gott geliebten Mannes. Und seine Geschichte ist in der Bibel aufgezeichnet und nicht in einem Fantasiebuch oder in einem Ausmalbuch. Und so erleben wir in der Schrift den Werdenden, den Gesuchten, Verfolgten sowie den herrschenden König David. Und wir erhalten in der Bibel einen einzigartigen Blick in sein Leben. Wir beobachten auf den Seiten der Schrift all seine Stärken, aber auch seine Schwächen und seine Sünde, seinen Mut und seine Furcht, ja sogar seine Angst. Und wir sehen David, wie er als ein gottesfürchtiger und dennoch erlösungsbedürftiger, von Schwächen und Sünden behafteter Mensch war. Er war dennoch ein Mann nach der Wahl Gottes, der mit seinem Gott in ein Bündnis trat, für dessen Erfüllung Jahwe allein Sorge tragen sollte und wird. Er war ein Mann mit vielen Feinden, das sehen wir in diesem Psalm schon in Vers 2 und Vers 19. Und der als Herrscher aufgrund seiner Gottergebenheit auf dem rechten Weg wandeln, sehr viel leiden musste. Er wurde von den Feinden seines Volkes gehasst, denken wir nur an die Philister, aber auch von dem König selbst, den er selbst verehrte und treu diente und an dessen Stelle er letztlich eingesetzt wurde. Er wurde gehasst von dem beeinflussbaren Pöbel des Volkes, gehasst von seinem Sohn Absalom und erlebte die Verachtung seiner ersten Frau Michal. In diesem Psalm erahnen wir nur die Feindseligkeiten, die man ihm gegenüber auf seinem Lebensweg zum Ausdruck brachte. Dieser Psalm ist sehr allgemein. Wir können eins sagen, David ist fortgeschrittenen Alters. Das ergibt der Psalm. Er spricht von den Sünden seiner Jugend. David befand sich wiederholt inmitten von großen Bedrängnissen. Und hier spricht bzw. schreibt er mit viel Erfahrung und Reife. Und genau hier setzt David mit diesem kunstvollen Psalm an und will seinen Lesern unter der Inspiration des Geistes zeigen, wie man inmitten von Not vertrauensvoll seine Seele zu Jahwe erheben kann. Das gibt drei verschiedene Arten, so habe ich diesen Psalm eingeteilt. Der Psalm lässt sich auf viele Art und Weise einteilen, aber mir schien diese Einteilung, ähnlich wie die Einteilung in der Studienbibel, am besten zu sein. Als erstes ist er als einer, der auf dem richtigen Weg wandelte, genau das, was er tat, nämlich er tat als erstens mit hoffnungsvollen Bitten in Zeiten der Bedrängnis, trat er vor Gott. Das ist der erste Punkt, mit hoffnungsvollen Bitten in Zeiten der Bedrängnis. Das ist das erste Wie. Wie man inmitten von Not vertrauensvoll seine Seele zu Jahwe erheben kann. Erstens mit hoffnungsvollen Bitten in Zeiten der Bedrängnisse. Das sind die ersten 7 Verse. Ich lese sie noch einmal. Da heißt es von David: Zu dir, Jahwe, erhebe ich meine Seele. Mein Gott, ich vertraue auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Gar keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt. Zu Schanden werden, die ohne Ursache treulos handeln. Jahwe, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich den ganzen Tag oder alle Zeit. Gedenke, Jahwe, an deine Barmherzigkeit und an deine Gnade, die von Ewigkeit her sind. Gedenke nicht an die Sünden meiner Jugend und an meine Übertretung. Gedenke aber an mich nach deiner Gnade, um deiner Güte willen, Jahwe. Und dieses hoffnungsvolle Bitten ist so vielschichtig und tiefgründig, dass ich euch heute nur ein wenig von dieser Fülle mitgeben kann. Aber was ich euch mitgebe, das wird eure Seelen sicherlich, das wird eure Herzen ermutigen. Oft auf dem notvollen, aber richtigen Weg, den wir gehen, den wir als Gerechte beschreiten, brauchen wir genau dies. Wir müssen mit hoffnungsvollen Bitten uns in den Zeiten von Bedrängnis an Jahwe wenden. Nun, dieses Lied, dieses Gebet ist sehr, sehr persönlich. Bitte achtet einmal nur auf die Häufigkeit der persönlichen Fürworte, die David in der ersten Person Singular benutzt. Es sind, glaube ich, 36, jedenfalls über 30 in nur 22 Versen. David verwendet sich persönlich und er wendet sich persönlich an seinen Gott. Er, der Gott Israels, war sein Gott und das kommt im zehnmaligen Erwähnen von dessen Namen zum Ausdruck. 10-mal wird der Name Jahwe erwähnt. Und David sagt ausdrücklich von Jahwe, dass er mein Gott ist. Schaut mal, Vers 2. Er sagt, er ist der Gott meines Heils, schreibt David in Vers 5. Und er endet mit dem Aufruf, Elohim, Gott, erlöse Israel in Vers 22. Nun, David wendet sich in seinem Psalm kunstvoll an Jahwe. Nun, er will nicht Jahwe beeindrucken, sondern das hat eine Auswirkung. Der Geist Gottes nahm das Wort Davids, das er niederschrieb und inspirierte es. Dieser Psalm ist ein sogenanntes Akrostikon, im hebräischen Alphabet angeordnete, eine fortlaufende Versfolge. 22 Verse, 22 Buchstaben zum hebräischen Alphabet, jedes mit einem anderen. Es ist zwar eine gewollte Unregelmäßigkeit darin, aber das ist der poetische Stil, der möglicherweise einprägsamer war für die Zuhörer und die Sänger, die dieses Gebet in Israel dann singen würden. Auf diese Art der Anordnung kann man Dinge betonen. In dieser Art der Anordnung konnte man Dinge betonen, ohne dass man noch zusätzlich Worte benutzte. Aber um genauer zu erklären, brauchen wir mehr Zeit, aber die habe ich heute nicht. Bin ich froh, dass ich euch nicht hier so lange hier halten muss. Aber David drückt also sein Vertrauen Jahwe gegenüber nicht nur einfach aus, sondern er macht es auf eine poetische Art und Weise. Er hebt seine Seele zu Jahwe. Sein Gebet war nicht nur eine äußere Formalität. Diese Erhebung nahm sein ganzes Wesen mit in Beschlag. Er hob nicht nur seine Augen, er hob nicht nur seinen Körper oder er hob nicht nur seine Arme im Gebet zu Gott, sondern sein ganzes Wesen, sein ganzes Sein richtete sich auf Gott aus. Er warf sich komplett in die Arme des Himmlischen und drückt sein Vertrauen Gott gegenüber in Vers 2 deutlich aus. Er vertraut auf Jahwe. Und ihr Lieben, das liest sich so leicht. Und du hier würdet sagen als Kinder Gottes, oh, ich vertraue Gott. Aber er vertraute dem Herrn tatsächlich. Und das bedeutet, er baute auf das, was Jahwe für ihn tat und sagte. Das war sein Leben. Das war alles, was er wirklich schätzte. David setzte seine Hoffnung auf Gott. Ihr Lieben, wir sind oftmals sehr, sehr schnell geneigt, Dinge anders einzuschätzen und Dingen zu vertrauen, die wir konkret anfassen können. David vertraute diesen Dingen nicht mehr. Er war der König Israels und er hatte viel Leid erlebt. Er wurde bedrängt, er wurde geprüft. Er traute seinem Gott. Und er betete, dass er nicht zu Schanden werden würde, dass seine Feinde sich nicht lästerlich mit Schadenfreude über ihn erheben mögen. Und Gott erhörte ihn. Wir wissen, dass David zum Ende seines Lebens eine Friedenszeit in seinem Reich erlebte. Und er wusste sogar, dass Jahwe ihn erhören würde. Nicht nur wir wissen das, sondern er wusste das. In Vers 3 heißt es, nachdem er gebetet hat, lass mich nicht zu Schanden werden, sagt er, gar keiner wird zu Schanden werden, der auf dich harrt. Und das hat nichts mit Härte zu tun, sondern mit Hoffen zu tun, der auf dich hofft. Keiner wird zu Schanden werden, absolut keiner, eine absolute Aussage. Er sagt, alle, die auf dich hoffen, die werden nicht zu Schanden werden. Zu Schanden werden, im Gegenteil dazu, alle, die ohne Ursache treulos handeln. Das sind die Menschen, die zu Schanden werden. Nun, das Wissen, dass niemand zu Schanden wird, der auf Gott harrt, der ihm vertraut, das ist ein Psalm des Vertrauens. David vertraute, sagte, was Gott sagt, dem traue ich. Egal, was meine äußeren Umstände jetzt sind, ich traue auf diesen Gott. Er ist mein Gott, er ist der Gott meines Heils, er hat mich bereits gerettet. Und diese Zusage, dieses Wissen war gewissermaßen wie ein Blanko, ein Versprechen, das nicht mehr gebrochen werden konnte. Egal, was es ist, Gott wird dich nicht zuschanden werden lassen, wenn du auf Gott harrst, wenn du ihm vertraust. Wenn du Gott vertraust und im Vertrauen auf ihn hoffst, dann wirst du seine Hilfe erfahren, seinen Beistand. Und deshalb bittet David auch in Vers 4 und Vers 5, interessant, Jahwe, zeige mir deine Wege. Wunderbar, ne? Zeige mir deine Wege, lehre mich deine Pfade. Wege und Pfade einfach nur als Synonyme. Leite mich in deiner Wahrheit. Und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich wirklich den ganzen Tag, alle Zeit. Immer nur ausharren. Vertrauen auf Gott. Und er bittet den Herrn, zeige du mir deinen Weg. Er wollte nicht seine eigenen Wege gehen. Und die eigenen Wege können vielleicht zu Erfolg und Ruhm führen, aber sie sind nicht Gottes Wege. Er vertraute Gott. Er sagte, Gott, deine Wege sind für mich interessant. Deshalb lehre mich doch bitte deine Pfade. Welche Dinge muss ich tun, damit ich auf deinem Weg gehe? Damit ich tue, was du sagst. Nicht, was ich mir wünsche, was für mich bequem ist, was mir möglicherweise weniger Schmerzen bereitet, sondern das, was dich ehrt. Leite mich. Wörtlich, mache, dass ich trete, ist das wörtlich dort in Vers 5, in deiner Wahrheit. Lieben, das muss unser aller Wunsch sein. Wir wollen in der Wahrheit wandeln. Und deshalb sagt er, lehre mich. Bitte lehre mich. Ich frage euch, wann habt ihr das letzte Mal gesagt, Herr, bitte lehre mich, unterweise mich den Weg, den du mit mir gehen willst. Du bist der Gott meines Heils. Du bist meine Rettung. Solltest du nicht auch alle anderen Dinge für mich bestimmen? Wir denken uns manches Mal unsere eigenen Wege. Aber haben wir Jahwe Gott gefragt? Er harrte alle Zeit auf Gott. Jetzt mag so mancher fragen, aber wie kann es dann sein, dass er solche Schwierigkeiten hat? Das ist der Weg des Gerechten. Der Weg des Gerechten ist nicht der einfache Weg. Es ist der schwierigere Weg, oftmals der schwierigere, der notvolle Weg. Aber David hat gesagt, ich tue das, was Gott sagt. Ich lasse mich von Gott belehren. Und mit diesen hoffnungsvollen Bitten in den Zeiten Bedrängnis kommt er jetzt zu Gott. Er bittet ihn. Und das ist eine direkte Aufforderung. Zeige mir, lehre mich, leite mich und nochmals, lehre mich. Denn du bist der Gott meines Heils. Du hast mich errettet. Ich gehöre dir. Du hast das Anrecht, dass du mir sagst, was deine Wege sind. Und weil das so ist, vertraue ich dir den ganzen Tag zu jeder Zeit. Gott war sein Erlöser. Er kannte Jahwe bereits als den, der barmherzig und treu ist. Er wusste um dessen loyale Liebe, die was nicht hat. Loyale Liebe hat kein Ende. Und genau deshalb bittet er in der Erhebung seiner Seele zu Gott, Vers 6, gedenke Jahwe an deine Barmherzigkeit und an deine Gnade. Schaut bitte genau hin. Dort in der Bibel wird es nicht deutlich, in Vers 6, in dieser Übersetzung. Aber beide Substantive, sowohl Barmherzigkeit als auch Gnade, stehen im Hebräischen im Plural, was auf ihre Vollkommenheit, ihre Fülle hinweist. Er hat vollkommene Barmherzigkeit. Er hat eine vollkommene, die Gnade, Liebe in Fülle. Deshalb sprechen wir von nicht von dieser Gnade, sondern von dieser loyalen Liebe. Loyale Liebe besitzt die Art von Loyalität, die aus einer Verbundenheit der Verpflichtung erwächst. Es handelt sich um eine Liebe, die nicht gefühlsmäßig ist, sondern aus einer festen und akzeptierten Entscheidung erwächst. Welche Entscheidung war das? Jahwe hatte sich entschieden, diesen Mann zu lieben. Wann? Genau zu dem Zeitpunkt, als er sich entschied, dich und mich zu lieben. Erinnert ihr? Könnt ihr gerne mit aufschlagen, dieser Vers, den werden wir noch so häufig anschauen hier in der Gemeinde. In 2. Timotheus, Kapitel 1 und Vers 9, sehen wir, wann diese Gnade uns zuteil wurde. Da heißt es, Zweiten Timotheus 1, Vers 9. Er, das ist Gott, hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Das ist der wirksame Beruf zur Errettung. Nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Ihr Lieben, das ist so wichtig. Gott hat in seinem ewigen Ratschluss sich entschlossen dazu, uns zu lieben. Und das steht hier in Vers 6. Gedenke, Jahwe, an deine Barmherzigkeit, deine Barmherzigkeiten eigentlich, Plural, und an deine Gnaden, aber der Plural, wie gesagt, nur um die Fülle dieser Barmherzigkeit und der loyalen Liebe zu betonen, die von Ewigkeit her sind. Das wusste David sehr wohl. Er wusste, ich bin nicht geliebt, weil ich so ein toller Typ bin, weil ich die Schafe meines Vaters gehütet habe, weil ich so braun gebrannt bin und so ein kleiner, rot und behaarter Typ bin. Nein. Nicht, weil ich so tolle Dinge getan habe. Und er bittet Jahwe, gedenke Jahwe. Und das ist nicht so, dass Jahwe irgendwie vergesslich wäre und ihn auf die Sprünge helfen muss. Jahwe, denk mal daran, wie du bist und so. Nein, das schreibt er um unseretwillen. Auf der anderen Seite, schaut mal in Vers 7. Gedenke nicht an die Sünden, Entschuldigung, meiner Jugend und meiner Übertretung. Gedenke aber an mich nach deiner Gnade. Und hier ist es wieder, diese Gnade, von der wir hier lesen, ist die loyale Liebe, die Chesed, die nicht ein Ende findet, weil wir versagen oder weil wir in Problemen stecken oder weil wir gesündigt haben. Nichts davon ist wahr.
True, ja.
Gedenke nicht an die Sünden, wörtlich Übertretung, wie auch in Vers 18. Dieser Ausdruck beinhaltet den Gedanken der Rebellion gegen Gott. Übertretung drückt sich durch eine Auflehnung gegen den Willen Jahwes aus. Und der sündige Mensch sagt sich, ich gehe meinen eigenen Weg. Gott, ich brauche dein Gesetz nicht. Und so rebelliert er gegen ihn. Und deshalb verfehlt der sündige Mensch auch den Ziel des Weges. David ging nicht diesen Weg, aber er rutschte in diese Rebellion. Er rutschte in Sünden und er war immer noch sündig. Wenn er sagt, gedenke nicht die Sünden meiner Jugend, dann sagt er nicht, damals habe ich noch gesündigt, heute nicht mehr. Nein, der Text zeigt uns, dass er immer noch seine Sünden vor Augen hat und er sieht die Schuld, dass sie so groß ist, dass nur eine größere Barmherzigkeit und loyale Liebe das bewältigen kann. Die Sünde mit Bathseba übrigens, an die wir vielleicht denken und an Uriah, ihrem Ehemann, fand statt, als David bereits ein reifer und verheirateter Mann war. Der war kein junger Mann mehr, kein Jugendlicher. Hier ist mehr an die Unbesonnenheit im Allgemeinen gedacht. Wenn er sagt, gedenke nicht an die Sünden meiner Jugend, dann meint er nicht, oh, als Junge, da war ich so ein Rebell, oh, ich habe den Schafen einfach die Haare abgeschnitten und die sahen ganz witzig aus und dann habe ich ihre Haare gefärbt und ich war echt ein sündiger Mensch. Nein, das meint er nicht. Sondern er redet hier nur von einer Art, die typischerweise und das Jugendalter besonders charakterisiert, aber auch immer noch gereifte Christen erfasst. David erkennt, dass er nicht aufrichtig auf Gottes Weg verwiesen, dass er nicht aufrichtig auf Gottes Weg verwiesen werden kann, wenn er sich nicht zuvor mit seinen eigenen Irrwegen befasst. Und deshalb bittet er, gedenke nicht meiner Sünden. Gott wird ihn nicht verstoßen. Und eben manchmal denken Menschen, und wir können denken, wenn wir in den Augen anderer Menschen schlimm gesündigt haben, dass wir verstoßen werden. Aber das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Sünde, die du begehst, kann dich niemals verstoßen, bei Gott verstoßen. Gott wird dich nicht verstoßen. Der bekannte Prediger George Whitfield schrieb einmal in einem Brief, es gibt nichts, das meine Seele so tröstet, wie das Wissen, dass Gott mich nie verlassen wird. Er wird mich nicht verstoßen. Täte er es, dann müsste er es tun, weil ich seiner nicht würdig wäre. Das kann aber aus diesem Grund nicht geschehen. Denn er erwählte mich nie aufgrund meiner Würdigkeit. Er liebte mich in freier und unbegründeter Liebe. Er kam mir mit seiner Gnade zuvor. Er erwählte mich von Ewigkeit her. Und er rief mich in der Zeit, und ich bin davon überzeugt, dass er mich bewahren wird, bis keine Zeit mehr ist. Und er spricht von der zukünftigen Herrlichkeit. Nun, nochmals, Jahwe ist nicht vergesslich. David appelliert hier einfach auf eine geschickte Art und Weise an die Ehre Gottes, sodass uns als Leser diese Dinge nicht entgehen. Tatsache ist, dass wir die Vergesslichen sind. Wir sind diejenigen, die erinnert werden müssen. Wir müssen erinnert werden, dass Gottes Barmherzigkeiten und Taten der loyalen Liebe immer vorhanden sind. Nöte und Schwierigkeiten und Verfolgung, Feindschaften durch Gott untreu gewordene Menschen schließen Gottes Liebe zu dir und mir nicht aus. Diese Feindschaften sind sogar ein Beweis davon, dass er dich liebt. Wir erinnern uns an die Worte von Paulus, als er Timotheus schrieb. Er sagte im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, sagt er, alle, die Gottesfürchtige leben wollen in Christus Jesus, sie werden Verfolgung erleiden. Glaubt ihr das? Wenn das so ist, wundern wir uns über Dinge, die uns nicht gefallen, die uns Schwierigkeiten bereiten? Wundert ihr euch, dass es nicht alles rund läuft? Wir werden angegriffen. Und unser wahrer Feind ist der Teufel und seine Lakaien, seine Diener. Und David macht das uns vor. Er bittet, hoffnungsvollen Bitten in Zeiten der Bedrängnis, kommt er, erhebt er seine Seele zu Jahwe. Zweitens, wie du inmitten von Not und vertrauensvoll deiner Seele zu Jahwe erhebst, ist mit Meditation beziehungsweise Lob über das Wesen Gottes. Das sind die Verse 8 bis 15. Mit Meditation und aus dieser Meditation, wir denken über Gott nach, wir meditieren über Jahwe und daraus ergibt sich notwendigerweise und immer das Lob Jahwes. Deshalb kannst du sagen, wie wende ich mich an ihn? Mit der Meditation, mit dem Nachdenken über Jahwe, mit einem Lob über das Wesen Gottes. Ich lese nochmals den Text von Vers 8. Jahwe ist gut und gerecht. Merkt ihr, er lenkt jetzt die Aufmerksamkeit von sich weg auf Jahwe. Jahwe ist gut und gerecht. Wörtlich gut und gerade. Darum weist er die Sünder auf den Weg. Er leitet die Elenden, besser wahrscheinlich hier das Wort Elenden, auch die Demütigen, kann man das übersetzen. Er leitet die Demütigen in Gerechtigkeit und lehrt die Demütigen seinen Weg. Alle Pfade Jahwes sind Gnade und Wahrheit für die, welche seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Vers 11 wird ihn auf einmal bewusst, oh, ich habe ein Problem. Ich möchte Gott ehren, ich möchte mich heiligen, denn das ist genau das, was die Verse zuvor sagen. Wenn du Gott gefallen willst, wenn du ihm auf dem Weg der Gerechten folgen willst, dann musst du dich heiligen. Alle seine Wege sind Gnade und Wahrheit. Und ihr wisst, Gnade und Wahrheit ist durch Christus geworden, durch Jesus geworden. Das Gesetz kam durch Mose, Gnade und Wahrheit kam durch Jesus, sagt Johannes in Johannes 1. Aber jetzt wird ihm eins bewusst, während er das sagt. Um deines Namens willen, Jahwe, vergib meine Schuld, denn sie ist groß. Wisst ihr, junge Christen haben oft kein Verständnis für ihre Sündhaftigkeit. Und je länger du Christ bist, desto mehr verstehst du, wie verdorben du bist. Und je länger du wächst, desto mehr denkst du, ich bin eigentlich noch viel sündiger als das, was ich zuvor gedacht habe. Und das stimmt. Weil deine Perspektive für Gott, dein Verständnis von Gottes Heiligkeit immer größer wird. Man könnte fast den Eindruck haben, man kommt überhaupt nicht vorwärts im Glauben. Bin ich überhaupt gewachsen? Meine Sünde, meine Schuld vielmehr, ist groß. Nun, die Elenden sind Leute, oder die Demütigen sind Leute, die über eigene Sünde trauern. Die nach Gottes Gerechtigkeit dürsten, weil sie wissen, dass in ihnen keine Gerechtigkeit ist. Jesus brachte das in der Bergpredigt dort, Matthäus 5, Vers 46, zum Ausdruck. Und diese Gerechtigkeit Gottes, diese lehrt Gott seinen Weg, diese Gerechtigkeit. Nun, wer ist der Mann, der Jahwe fürchtet? Er weist ihm den Weg, Vers 12, den er wählen soll. Nun, David war gottesfürchtig. Er hatte den Weg der Gerechtigkeit gewählt. Vers 13, seine Seele wird im Guten wohnen und sein Same wird das Land besitzen. Und hier sehen wir die Landesverheißung, die den Israeliten gegeben worden ist, sind die Verheißung, Gutes zu erleben. Das Geheimnis Jahwes ist für die, welche ihn fürchten. Der ganze Abschnitt zeigt auf, dass der Gerechte ein gottesfürchtiger Mensch ist. John Bunyan sagte einmal, ich nenne die Gottesfurcht die höchste Pflicht, weil sie nicht nur für sich genommen eine Pflicht ist, sondern gewissermaßen das Salz ist, dass jede Pflicht würzt. Es gibt keine von uns erfüllte Pflicht, die Gott irgendwie annehmen könnte, wenn sie nicht mit Gottes Furcht gewürzt ist. Zitat Ende. Das Geheimnis Jahwes, das sind die verborgenen Dinge, die wir zuvor nicht wussten. Und wir haben einige dieser Dinge, die im Alten Testament verborgen waren. Aber diese Dinge ist für die, welche ihn fürchten. Des Herrn Furcht ist Anfang der Erkenntnis. Wir beginnen zu verstehen, wer Gott ist. Und seinen Bund lässt er sie erkennen. Die Gottesfürchtigen erkennen seinen Bund und sehen, dass das, was Gott verspricht, einhält, dass er treu ist. Vers 15 sagt, meine Augen sind stets auf Jahwe gerichtet, denn er wird meine Füße aus dem Netz ziehen. Nun, ihr wisst, damals haben, wie heute auch noch, Vogelfänger Netze ausgebreitet, um Vögel zu fangen. Und dieses Bild wird hier gebraucht für die Feinde. Die Feinde Davids waren die, die nach ihm, nach seinem Leben trachteten, die ihn in das Netz bringen wollten, die ihn gefangen nehmen wollten. Aber er sagt, meine Augen sind auf den gerichtet, auf den ich vertraue, auf Jahwe. Denn er wird meine Füße aus dem Netz ziehen. Er wird mich befreien. Leben, denkt über das Wesen Gottes nach. Wie heißt es hier? Jahwe ist Tov. Er ist gut. Und er ist gerecht. Das heißt, er ist gerade. Er ist nicht krumm. Seine Wege sind nicht krumm, sondern er ist geradlinig und aufrichtig. Und weil er so ist, weist er den Sündern den Weg. Leben, uns hat er den Weg gezeigt, den Weg der Gerechtigkeit. Uns, die er gedemütigt hat, indem wir erkannt haben, dass wir vor ihm schuldig sind, weist er den Weg. Er lehrt die Demütigen seinen Weg. Hier ist es noch einmal. Denkt darüber nach, wer Jahwe ist. In solchen Umständen auf dem rechten und den richtigen Weg, den du beschreitest, musst du das Denken niemals aufgeben. Lass dich nicht von deinen Gefühlen verführen. Denk an Gottes Perfektion, an sein Wesen. Jahwe ist gut und gerecht, darum weist er den Sünder auf den Weg. Und wir sollen und wollen seinen Weg gehen, und weil Jahwe gut ist und gerecht, beziehungsweise gerade, rechnet er uns unsere Sünde nicht zu und lehrt uns seinen Weg. Und wir wissen, was das für uns heute bedeutet. Der Weg zum Heil und der Weg der Heiligung ist der Weg des Herrn Jesus Christus. Er hat ihn uns vorgezeichnet. Er sagt von sich selbst, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und er ist der Weg der Heiligung. Wir imitieren unseren Herrn. Wir wollen sein wie Jesus Christus. Jesus ist Gottes Antwort. Nochmals, das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und deshalb sind alle seine Wege Gnade und Wahrheit. Wenn du auf dem rechten Weg bist, dann musst du dich heiligen. Dann musst du in der Wahrheit leben. Dann wirst du begnadigt sein, aber auch ein gnädiger Mensch mit anderen sein. Vers 10 sehen wir, alle Pfade sind Gnade und Wahrheit für die, welche seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Du, das bedeutet nicht, dass das die Bedingungen sind. Das sind nicht die Bedingungen dafür, sondern um Gnade zu bekommen, sind die Merkmale der von Gott empfangenen loyalen Liebe. Dann wirst du auf den Weg der Wahrheit gehen. Dann wirst du die Pfade Jahwes beschreiten. Nun, wir werden seine Zeugnisse und seinen Bund bewahren. Und dann, wer sich damit beschäftigt, er wird die Erkenntnis seiner großen Schuld erkennen. Um deines Namens willen, Jahwe, vergib mir meine Schuld, denn sie ist groß. Leben, ich muss zugeben, manchmal denke ich eher an mich persönlich, wenn ich sage, Herr, vergib mir meine Schuld. Ich hasse die Konsequenzen meiner Schuld und meiner Sünde. Aber hier sagt er, um deines Namens willen. Es geht um deine Ehre. David wusste, es geht um deine Ehre. Ich muss meine Sünde ausräumen. Ich brauche die Vergebung. Vergib mir diese Schuld. Sie ist so groß. Er schraubt sie nicht herunter. Er macht sie nicht klein. Er sagt nicht, ach, das haben die anderen auch alle getan. Sondern er kennt, wie boshaft sein Herz ist. Und Gott vergab ihm. Er vergab ihm. Wir sehen, dass David, selbst nach den prominenten Sünden, die in seinem Wort aufgeführt werden, ich denke dabei nicht nur an Bathseba und an den Tod von Uriah, sondern auch die Volkszählung. Ihr erinnert euch, dass David das Volk hat zählen lassen aus Stolz darüber, was er errungen hatte. Vermutlich legte er sehr viel Wert darauf zu wissen, ich habe eine große Armee von über 1 Million kampffähiger Leute im Norden. Und das war eine große Sünde. Und so begann er, das Volk zu zählen. Und sein Gewissen schlug, sein Herz schlug, sein Gewissen überführte ihn, dass er groß gesündigt hatte. Und er brachte die Zählung nicht zum Ende. Die Zählung wurde nicht bis zum Ende durchgeführt. Und er sagte, ich habe groß, ich habe schwer gesündigt. Die Strafe war eine schwere Strafe. David hatte die Wahl, in wessen Hände er fallen wollte, und er wählte, in die Hände Gottes zu fallen. Und Gott schlug das Volk, weil der Mann Gottes sich versündigt hatte. Er wusste, seine Sünde war groß. Er war der König Israels. Er war der Richter Israels. Der König war auch immer gleichzeitig der Richter. Und er konnte es besser wissen. Er wusste sehr genau, meine Sünde ist groß, ich habe Anweisungen bekommen, ich habe das Gesetz. Der König war laut 5. Buch Mose, Kapitel 17, dazu angehalten, eine Abschrift des Gesetzes zu haben und darin zu forschen. Er wusste genau, ich sollte nicht mehrere Frauen haben. Auch David hatte viele Frauen, nicht ganz so viel wie Salomo, aber trotzdem war er auch in dieser Sache nicht treu. Nun, er wendete sich an Jahwe, er meditierte über dessen Charakter und das kommt zu einem Lob. Dies ist zwar jetzt ein Gebet, aber dieses Gebet wurde dann gesungen. Und so wurde dieses Gebet zu einem Gesang im Volk Israel, zu dem Liederbuch, wie ihr wisst, die Psalmen sind das Liederbuch der Israeliten gewesen. Wir kommen zum dritten Punkt. Wie du inmitten von Not vertrauensvoll deine Seele zu Jahwe erhebst, ist mit allem, mit aufrichtigen Flehen um Hilfe. Und zwar mit allen Flehen um Hilfe. Verse 16 bis 22. Ich lese nochmals und achtet einmal auf die Dinge, die er erwartet von Jahwe. 10 Imperative habe ich beobachtet. Da heißt es, Vers 16, wende dich zu mir, das erste, wende dich zu mir, sei mir gnädig, das zweite, denn ich bin einsam und elend. Es ging ihm richtig dreckig, er war isoliert aufgrund seiner Gottesfurcht und fühlte sich elend. Die Ängste meines Herzens haben sich vermehrt, führe mich heraus aus meinen Nöten, das war das dritte. Viertens, Vers 18, sieh an mein Elend und mein Leid. Fünftens, vergib mir alle meine Sünden. Seht ihr, seine größte Not war immer wieder seine Sünde. Nicht eine Sünde in der Vergangenheit, sondern die immer wieder da ist. Leute, wann hören wir auf, unsere Sünde zu bekennen? Gar nicht, denn wir hören nicht auf zu sündigen. Sechstens, in Vers 19, sieh an meine Feinde. Denn es sind viele und sie hassen mich grimmig. Vers 20, der 7. Aufforderung. Bewahre meine Seele. 8. Aufforderung. Und rette mich. Neuntens, lass mich nicht zu Schanden werden. Hatten wir das Thema nicht schon? Keiner wird zu Schanden werden, der auf den Herrn harrt. Lass mich nicht zu Schanden werden. Ja, wir beten die Dinge, die wir wissen, dass sie wahr sind. Dieses Gebet wurde erhört, denn ich vertraue auf dich, sagt er. Vers 21, Lauterkeit bzw. Integrität und Redlichkeit mögen mich behüten, denn auf dich hoffe oder harre ich. Der letzte Imperativ, die letzte Aufforderung, oh Gott, erlöse Israel aus seinen Nöten. Das, was er für sich selbst betet in diesem Absatz, deshalb mit allem Flehen um Hilfe, das betet er auch für sein Volk. Und ihr erinnert euch, er war der König des Volkes. Er hatte die Aufgabe der Leitung für dieses Volk, die Führung dieses Volkes übernommen. Und so trifft ihn auch die Schuld und den ganzen Volk die Schuld, wenn sich der Leiter versündigt. Sagt, wende dich zu mir, sei mir gnädig. Ihr Lieben, kennt ihr Einsamkeit? Kennt ihr den Zustand des Elendsein? Bringe diese Dinge vor Gott. Klage vor Gott. Klage ihn nicht an dafür, aber klage zu Gott. Sag ihm alles, was auf deinem Herzen ist. Das hat David gemacht. Er spricht von den Ängsten seines Herzens. Sie haben sich vermehrt. Und er hatte sogar Angst vor Gott. Er hatte Angst, als er zu den Philisterkönig kam. Es gibt eine Begebenheit, als er sich dort wahnsinnig stellt und den Speichel in sein Bart fließen lässt und sich als bekloppt darstellt. Er fürchtete den König von Gad, den Philisterkönig, war das, glaube ich, in Abimelech. Ja, er fürchtete ihn und er stellte sich wahnsinnig. Aber diese Ängste vermehrten sich in seinem Leben. Führe mich aus diesen Nöten heraus, sagte er. Führe mich heraus. Wisst ihr, was das bedeutet? Er vertraute Gott. Er vertraute Gott und sagte, du bist derjenige, der das kann. Wenn du das willst, dann kannst du es. Deshalb komme ich zu dir. Oh, guck doch mein Elend, mein Leid an. Erinnern wir uns an Hiob, wie er gelitten hat und zu Gott schrie. Und dann seine größte Not. Vergib mir alle meine Sünden. Ihr Lieben, es ist gut, daran zu denken, dass wir sündige Menschen sind. Dass wir nicht vergessen, dass wir sündig sind. Wir müssen immer wieder, Psalm 32, auch an einem Bußfall, Psalm Davids, heißt es in Vers 5, als David feststellte, dass sein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird, sagte er in Vers 5, da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Gott sagt, nee, das kannst du nicht machen. Du warst schon 50 Mal wegen dieser Sache schon bei mir. Das ist abgelaufen. Nein. Seht mal, da sagt er im Psalm 32, Vers 6, weil Gott ihm die Sündenschuld vergeben hat, sagt er, das trifft auch auf andere zu. Darum wird, ich übersetze das indikativisch, also als Wirklichkeit, darum wird jeder Getreue dich bitten zu der Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Seht ihr, wir kommen wesensmäßig zu Gott, um Vergebung zu bitten. Wir sind überaus schuldig vor Gott. Und ich ermutige euch, beendet dieses elendige Selbstsuchen nach Sünden in eurem Leben, bekennt sie Gott einfach. Gott musste für euch sterben, weil ihr verdorbene Menschen seid. Verdorbener, als ihr je denkt. Vielleicht denkt ihr an bestimmte Umstände in eurem Leben. Das ist längst nicht alles. Gott wusste, bevor er dich erwählt hatte, oder als er dich erwählte, er wusste, wer du sein würdest im Leben. Und trotzdem hat er dich zu seinem Kind gemacht. Deshalb kannst du, wie David, mit allem Flehen zu Gott kommen. wenn du Feinde hast, wenn du allein bist, wenn du einsam bist, wenn du Feinde um dich hast, die so viel sind, wie er sagt, die ihn hassen. Hilfe war für David so wie auch für dich dringend notwendig. David war so häufig isoliert und deshalb elendig. Erinnern wir uns nur an die Flucht vor seinem Sohn Absalom. Er floh vor Saul und er erlebte vermehrt Ängste, die aus notvollen Umständen entstanden, aber auch aus seinem sündigen Verhalten. Und so fürchtete er auch an einem Punkt einmal das Schwert des Boten Jahwes, das Schwert des Sohnes Gottes, der im Alten Testament der Engel des Herrn bezeichnet wird. Wir haben leider nicht Zeit, das alles nachzuschlagen. Aber ich möchte euch ermutigen und zusammenfassen, wenn du diesen Weg gehst, dann ist dieser Weg der Gerechten kein einfacher Weg. Und manchmal denkst du, wie kann das sein? Und diese Frage brauchst du dir nicht stellen, wenn du die Bibel liest. Das ist typisch für einen gottesfürchtigen Menschen. Wir werden nicht auf Adlersflügeln irgendwo hingetragen und wir sind aus dieser Welt herausgenommen. Wir leben in dieser Welt und wir sind hier Objekte des Störfriedens oder wir sind störerische Objekte. Wir gefallen dieser Welt nicht. Wir gefallen dem Satan nicht. Und leider sind auch wir selbst schwach und sündigen immer noch, sodass wir Einsamkeit manchmal auf uns selbst bringen, aber in hoffnungsvollen Bitten, in Zeiten der Bedrängnis, können wir mit Meditation über den Wesen, wenn wir über das Wesen Gottes nachdenken oder das Lob für das Wesen Jahwes vor ihn treten, unsere Seele erheben. Mit allem Flehen, allem ernsthaften Flehen um Hilfe. Gott wird es hören und er wird dich erlösen. Und ihr Lieben, bitte vergesst niemals, hart auf Gott, hofft auf Gott. Das bedeutet, es kommt etwas in der Zukunft. Wir wollen immer, wir haben eine Stoppuhr dabei. Herr, ich habe dich gestern gebeten, warum ist das Gebet noch nicht erfüllt? Der Gerechte hat keine Stoppuhr dabei, sondern sagt, ich vertraue dir. Wir können Gott nicht manipulieren durch unsere Gebete und sagen, ab morgen möchte ich das anders haben, bitte. Gott macht es richtig. Er liebt dich. Mit seiner loyalen Liebe wird er dich bis zum Ende lieben und immer das Beste für dich bereit haben. Möge der Herr dir das ins Bewusstsein bringen. Amen. Lass uns noch beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für die Zuversicht, die wir gewinnen aus diesem Psalm, dass wir uns zu dir, dem Dreieinen Gott, erheben dürfen, unterwerfen können, uns dir zuwenden können im Vertrauen. O Herr, wir wissen, dass wir nicht zuschanden werden, weil wir auf dich hoffen. Du bist unser Vater. Herr Jesus Christus, du bist unser Hirte. O, wir bitten dich auch, zeige du uns deine Wege, persönlich, aber auch als Gemeinde. Bitten wir dich, erbarme du dich. Lehre uns deine Pfade. Lehre uns, den Weg zu gehen, der dir wohlgefällig ist. Herr, und wie David für das ganze Volk und die Nöte seines Volkes gebeten hat, und du dieses Gebet erfüllen wirst und es auch zwischendurch immer wieder erfüllt hast und dem Volk Frieden gegeben hast, so wirst du eines Tages dein Friedensreich aufrichten. Und ganz Israel wird zum Glauben kommen und dir dienen. Deine Sklaven sein, dich verehren, keine Nöte mehr. O Herr, danke, dass wir diese Hoffnung haben auf eine völlige, notfreie Zeit. Dass all das vergessen sein wird. Und in der Zwischenzeit vertrauen wir, bergen wir uns bei dir, hoffen wir auf dich. Und du machst alles richtig, genau wie du es im Leben des König Davids getan hast. Anbetung sei dir dafür. In Jesu Namen. Amen.